Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Tim, ich grüße dich. Du bist in der Leitung.
Hallo David, es hat schon bei mir geknistert in der Leitung, während der Start, die Startmelodie lief. Und ich habe dann auch noch mal kurz in mein Kryptowährungsportfolio geguckt, weil ich dachte, die paar Sekunden kann ich nutzen. Ich trade ja in Realtime und habe gesehen, das hat sich in den letzten zwei Tagen, seitdem ich mein Konto eröffnet habe, nicht gut entwickelt.
Ja, da braucht man natürlich vorausschauend, muss man da agieren. Da hat schon jemand mit uns gelacht. Das ist ein guter alter Bekannter.
Hast du da jemanden reingeschaltet?
Ja, wir haben da jemanden Drittes, den Dritten im Bunde heute. Gern gesehener Gast hier, bisher einmal dabei gewesen zu einem Thema, was die Radfahr, was das Peloton spaltet, Beinrasur. Eine der frühen Folgen der Geschichte dieses Podcasts, Folge 10, glaube ich. Da ging es um die Beinrasur. Philipp Hümpendahl, grüße dich.
Hallo Philipp. Ja, hallo zusammen. Jo.
Du sitzt wieder in Düsseldorf, ne?
Genau, in der verbotenen Stadt bin ich, genau. Ja, ich hätte heute nochmal einen kleinen Reminder an unsere Rasurgeschichte, weil meine Tochter heute ein Mädenspiel hatte und die hat sich beim Beinrasieren letztens so den Rasierer durch die Wade gejagt, dass sie fast schon eine richtige Narbe hat. Und dann habe ich vor versammelter Tennismannschaft erzählt, dass ich Radfahrer wäre und mir regelmäßig die Beine rasieren würde. Und dann hat noch einer ganz verstört erzählt, dass jetzt wohl in Mode wäre, dass Frauen sich die Haare wachsen lassen würden. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, das machen wir in den Podcast, hatten wir schon.
Ja, jetzt seit Patti Smith, ne?
Genau.
So, für die Älteren, die es noch kennen.
Ja. Ah. Genau. Also ich.
Hallo Boomer, guten Abend, zwei Boomer. Tim, sag doch mal, Thema heute ist nicht Beinrasur.
Überlegt. Naja, am Rande schon. Das wird gleich auch noch anklingen. Da kannst du da schon Gift drauf nehmen. Ich habe nämlich was beobachtet, aber vor allem geht es um die Radsportstraßenweltmeisterschaft. Die war ja schon. Wir haben überlegt, machen wir vorher was, haben das aber vergeigt, weil wir ja im, ja, wie heißt unsere Kneipe nochmal? Refugium, richtig? David, warum? Warum zögerst du so? Also wir haben ja im Refugium diese Folge schon dreimal versucht aufzuzeichnen. Ja,
die
das
letzte,
weißt du.
Nein, das war die vergangene ja schon. Obwohl,
nein, die hier
die,
auch.
Die eigentlich auch, ja.
Die stimmt. Erst recht. Und,
daran habe ich keine Erinnerung mehr. Ja,
ja, und
ich zögere
naja,
so, weil
also,
es so unangenehm ist.
Wir haben das vorher machen wollen. Also die Radsport-Weltmeisterschaft war am letzten Wochenende im September, also eigentlich in der letzten Woche im September. Höhepunkt war das Straßenrennen. Die WM auf der Straße. Deswegen haben wir auch Philipp hier dabei, weil Philipp auch dort gewesen ist beim Straßenrennen. Ich glaube sogar bei mehreren Straßenrennen. Richtig, Philipp?
Ja, ich war an dem Samstag schon da und habe das Frauenrennen noch mitbekommen. Das lief allerdings schon, als ich da ankam. Aber das habe ich noch so ein bisschen mitbekommen. Genau. Und habe auch das Ende da mitverfolgt und so. Genau.
Ja. Und da haben wir gedacht, weil es ja also im Radsport auch eine Weltmeisterschaft gibt, die natürlich eine Bedeutung hat. Sollten wir darüber auch mal reden, wenn wir mit Leuten kommunizieren. Also wir kommunizieren ja auch viel mit Leuten, die schicken uns ja Reviews, hier immer 5 Sterne, manchmal auch 3 und dann kommen da Kommentare und so weiter. Und man merkt also, die Menschen profitieren sehr stark von dem Wissen, das wir vermitteln und dann ist auch sowas wie Historie und Einordnung der Kultur, was bedeutet das eigentlich alles, sehr wichtig. Da ist also die Radsport-Straßen-WM sehr, sehr wichtig, weil die dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum gefeiert hat.
Ah, mhm. Ja. Gut, da bekommen wir ja in den Leitmedien nichts von mit und ich ja sowieso nicht. Dann habt ihr jetzt die Chance, mich mal ein bisschen aufzuklären. 100 Jahre, also seit 1921, wenn ich richtig gerechnet habe.
Sagt dir der Name Gunnar Sköld was, Philipp?
Oh, jetzt hast du mich aber hier auf dem falschen Fuß erwischt.
David.
War das der Erste oder was?
Das war natürlich der Erste. Weißt du, was für ein Rennen der gefahren ist?
Meinst du, welche Strecke, welches Land?
Ja, erste Straßenrad-WM 1921 in Kopenhagen. Der kam aus Schweden. Man hat heute Schwierigkeiten, über ihn was Großes herauszufinden. Er hatte auf der Strecke das Problem, dass ihm ein Baum in den Weg gefallen ist. Er hat einen Hund gehabt, der ihn verfolgt hat, und er hatte Nasenbluten während des Rennens, als er im Einzelzeitfahren unterwegs war, wohlgemerkt. Das war ein Einzelzeitfahren und hat trotzdem den Titel geholt. Aber nicht das, was heute der Weltmeister anhat. Was hat der Weltmeister heute an? Philipp weiß es ganz bestimmt.
Was soll ich
Wenn
jetzt antworten oder soll der David erstmal?
Ja, lass mal den David raten, der hat auch sowieso keine Ahnung. Aber nochmal was nebenbei. David, Gratulation. Ich habe gesehen, du bist bei Strava.
Oh.
David ist bei Strava, klasse, krass.
Mhm.
In welcher Disziplin?
In allen. In allen.
Ja,
Ja,
okay.
ich habe mich da jetzt mal angemeldet, einfach um mal zu gucken, wie das so
Premium.
ist.
Du hast den
Okay.
Pfeil dahinter, du bist zahlender Kunde. Krass.
Ja, sonst kann man ja nicht alles sehen und veröffentlichen.
Also,
Weißt du
was
denn,
hatte
Tim, jetzt
da?
stelle ich mal die Gegenfrage, weißt du denn, wann die WM in Kopenhagen nochmal war und wer da, die ist ja vor ein paar Jahren da nochmal gewesen, ne?
Ja.
Und wer da Weltmeister geworden ist, der ist nämlich auch
Ja.
dieses Jahr noch mitgefahren, ne? Das weißt du auch, ne?
David, sag
Ja.
du mal. Ein Deutscher, hatte damals die Chance, um Gold zu fahren, das weißt du auch. In Kopenhagen, war dann aber enttäuscht, hat eine Medaille errungen, ist aber
Freunde,
nicht
jetzt
Erster
komm.
geworden.
Wir brauchen auch mal Antworten.
Also das Erste, was wir jetzt besprechen müssen, ist das Regenbogentrikot.
Ja, das kriegt der Weltmeister.
Genau.
Genau.
1921 hat er das aber noch nicht bekommen. Warum hat er das nicht bekommen? Weil es noch nicht gab. Das war eine ganz neue Veranstaltung, diese Weltmeisterschaft. In der jetzt noch gerade verfügbaren Ausgabe von Tour kann man dazu was lesen von mir. Die WM war eine ja wirklich sportpolitische Veranstaltung. Man hat den großen Veranstaltern, die es ja damals schon gab, der Profirennen, gerade in Frankreich und Italien, hat man seitens der nördlichen Verbände nicht so sehr ja, getraut und wollte seine eigene Veranstaltung da ausrichten. Und da gab es so einen Widerstreit zwischen der Amateurszene sozusagen und den kommerziellen Profirennenveranstaltern. Und deswegen war die erste WM auf der Straße auch eine Amateurweltmeisterschaft. Und das ist eine ganze Weile so geblieben. Das kam erst 19 und jetzt muss ich gerade, hatte ich im Kopf nicht, 27, glaube ich, bis Binder am gerade eröffneten Nürburgring der erste Profi war, der ein Straßen-WM-Rennen gewonnen hat. Der Italiener. Und der erste Sieger hatte eine Schärpe. Die Farbe habe ich jetzt vergessen, aber die ersten Träger des Regenbogentrikots gab es erst seit 1922 auf Anregung des belgischen Radsportverbandes. Der hat dieses Erkennungsmerkmal mit den olympischen Farben, also den Farben der Kontinente, hat der eingeführt. Und seitdem ist das eine ganz große Besonderheit in den Sportarten, die mit zwei Rädern zu tun haben. Die haben nämlich immer bei den Weltmeistern dieses Trikot und der Weltmeister ist daran immer zu erkennen, in jedem beliebigen Rennen. Die fahren dieses Trikot das ganze Jahr lang. Auch die Frauen, die auf der Straße gehen, die Zeitfahrweltmeister ja auch in ihren Disziplinen und dann auch Cyclocross und was weiß ich, BMX glaube ich auch. Ne? Also alle Radweltmeister fahren in diesen Regenbogentrikots und sind so bei jeder Veranstaltung immer in einer besonderen Rolle. Philipp, was wolltest du über
Was ja
Kopenhagen noch
auch ganz
sagen?
interessant ist, so ein bisschen ist dieses, dass das natürlich die Weltmeisterschaft ist natürlich eine Nationalveranstaltung des Landes und die Fahrer fahren ja sonst so ein bisschen wie die Fußballmannschaften, die wie in einem Verein fahren, die fahren ja dann in einem Team. Und wenn sie dieses Trikot kriegen, dann ist das natürlich einerseits eine Riesenehre für die Teams und auch toll, aber andererseits kann man immer das Team gar nicht so gut erkennen auf dem Trikot, weil der ja dieses Regenbogentrikot trägt. Und dann ist es immer so,
Genau.
der Sponsor wird gar nicht so gut erkannt. Also ist das, ja, so, hat so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, so ein bisschen, ne?
Es gibt
Einerseits
ja auch einen
natürlich super.
Fluch.
Ja, es gibt auch einen Fluch des Weltmeisters, genau. Und das kann der David uns jetzt mal erläutern, was
Aber
das
stopp, Klammern. Die Klammer Kopenhagen. Wann war das, Philipp? Kopenhagen?
Das, ja, ich mache das jetzt hier wie diese Besenwagen-Jungs, die ja ständig nur alles googeln und nichts wissen. Das ist 2011 war das. Und da
Ein
hat
paar
halt
Jahre her.
Mark Cavendish gewonnen, der ja jetzt in diesem Jahr so ein Comeback gefeiert hat, ne, der
Ja.
Engländer. Und der auch dieses Jahr gestartet ist und auch so ein bisschen großspurig so getan hat, als hätte er da Chancen. Aber natürlich war der Kurs viel zu hügelig, viel zu viele Höhenmeter. Und ich glaube, der ist
Ja.
auch relativ früh dann ausgestiegen.
Auf dem Rad gesehen habe ich ihn, ja. Das war also, das war der Ort der ersten WM. Die war aber dann schon ein bisschen anders als die vor 10 Jahren, weil diese WM ja, das war ja ein klassisches Sprinterrennen damals. Da waren ja die Sprintzüge bestens organisiert auf der flachen Strecke. Die Bilder habe ich noch ganz gut vor Augen und die erste WM lief anders ab. Da waren die Fahrer allein unterwegs und ich glaube, es gab auch nicht so eine allzu große Anteilnahme der Öffentlichkeit daran.
Das muss man vielleicht auch noch ein bisschen erklären, ne? Also, dass natürlich diese Streckenwahl natürlich für die Auswahl der Fahrer total wichtig ist und es dann immer nur ein paar Fahrer, wenn es eine Sprintstrecke gibt, ne, dann ist natürlich klar, dass da seltenst Ausreißer ankommen. Und wenn es eine relativ bergige oder sehr bergige Strecke ist, dann zum Beispiel 2018 in Innsbruck waren ja so Megaberge drin, als da Alejandro Valverde gewonnen hat. Und dann braucht eine Nation da gar nicht seine Sprinter hinzuschicken, weil ganz klar ist, dass da kein Sprinter gewinnen wird. Und jetzt war natürlich die WM in Belgien und da haben ja alle auch gesagt, der Kurs in Belgien ist jetzt ganz klar auf diese belgischen Fahrer oder auf den Favoriten da, Wout van Aert, zugeschnitten. Kann man gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen, was für Fahrertypen es gibt. Man fragen ja auch manche Leute, warum gewinnt der die Tour de France gewinnt, warum gewinnt der jetzt nicht, warum wird der nicht Weltmeister oder
Ja,
so, ne?
das ist ganz interessant, das muss man echt betonen, dass bei die WM diese verschiedenen Arten, Typen von Fahrern hervorkitzelt. Und das kann man jedes Jahr wirklich gut sehen. Lustigerweise hat dieses Jahr ja der Vorjahressieger gewonnen. Das war nicht unbedingt zu erwarten. Bei dem Parcours, den wir dieses Jahr hatten, Julien Alaphilippe, schon mal gehört, David?
Nein.
Auch das nicht.
Auch das nicht.
Also er hat ja schon das Regenbogen.
Ich habe aber gleich noch
Ja,
zwei Fragen. Aber bitte.
aber nochmal, also nochmal, es gibt, also in Innsbruck gab es zum Beispiel, dieser Parcours ist ja schon ein richtiger Bergkurs gewesen, ne? Oder, Philipp?
Ja, also da war auf jeden Fall, war ja so ein steiler Anstieg da drin, dass den viele am Schluss gar nicht mehr richtig bewältigen konnten. Also das war ja wirklich, das war ja eine richtige Rampe da, ne?
Ja.
Also das
Ja.
war nur noch was für Bergfahrer. Also da konnte auch kein anderer Fahrer mehr am Schluss
Ja.
gegenhalten.
Während in Kopenhagen André Greipel seinerzeit ja auch auf Gold, das war das, was ich eben noch sagen wollte, hoffte, ist glaube ich bis heute darüber enttäuscht, dass er nur Bronze gewonnen hat. Aber immerhin hat er Bronze gewonnen.
Ach so, okay, das wusste ich nicht,
Ja,
ja.
naja, doch. Also das sind unterschiedliche Rennen, die man bei den, das ist ein Eintagesrennen, das ist ein sehr langes Eintagesrennen mit, wie viel hatten wir dieses Jahr, 270 Kilometer oder was? Und
Ja.
also das kitzelt schon was raus aus den Fahrern und sehr untypisch durch die Nationalmannschaften. Das ist also eben eine ganz andere Mannschaft, als sie normalerweise haben. Da müssen sich auch vor allem in so einer belgischen Mannschaft natürlich die Charaktere dann ja miteinander in Harmonie begeben, ne? Wie hier bei dem Podcast, da muss man immer gucken. Also jetzt zum Beispiel heute sind drei Alpha-Tiere hier, sehr erfolgreiche Männer in der Blüte ihres Lebens und die müssen jetzt, ohne dass man vorher Rollen festgelegt hat, quasi auf der Straße des Audios eine Kapitäns-, eine Helfer- und eine Edelhelferrolle untereinander vergeben. Und ich finde, das machen wir eigentlich ganz gut. Am Ende, denke ich, könnte ich auf einen
Ja,
Sprintsieg hinaus
ich hole die
schiebern.
Trinkflaschen. David sitzt hinten im Windschatten, ne, und du machst die Pace vorne.
Ja.
So läuft das,
Okay.
ja.
Ja. Und am Ende staubt er ab, oder was?
Ja.
Naja. Gut.
Ja, schauen wir mal. Nach hinten werde ich dann stärker. Aber eine blöde Frage, wenn ich da höre, das Regenbogen-Trikot wird dann auch das ganze Jahr erkennbar getragen. Das sagt mir, dass das eigentlich eine sehr renommierte Geschichte ist, weil so eine WM beim Boxen oder so, da gibt es ja so 20.000 Weltmeisterschaften von unterschiedlichen Verbänden und so. Da würde
Nein.
man jetzt sagen, ist jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig entscheidend. Würden Boxer jetzt vielleicht ganz anders sehen, aber der Eindruck entsteht ja zumindest. Das heißt, das ist schon eine renommierte Veranstaltung, obwohl diese Konstellation eine andere ist. Das ist ja schon interessant.
Genau. Und es ist nicht nur so, dass du ein Jahr das Regenbogentrikot trägst, sondern du kannst für den Rest deiner Karriere an den Ärmeln deines Trikots die Ringe auch tragen und da weiß jeder, dass du mal Weltmeister warst.
Aha.
Und
Jetzt.
also
Ja.
hast du auch noch, du hast allerdings, und das ist das, was der Tim sagte mit dem Fluch des Weltmeisters, du bist halt von weitem auch als der Weltmeister zu erkennen. Und David, du weißt ja, wie Radrennen funktionieren. Also wenn einer attackiert,
ich weiß
oder
nicht.
Wie manche Rennfahrer sagen, attackieren tut im Rennfahrerjargon. Also die sagen, ich habe ein gutes Bein, die sagen auch, er tut attackieren.
Ja.
Und wenn einer attackieren tut, dann und das ist dann auch noch der Weltmeister, dann sieht ja jeder, dass es gerade der Weltmeister ist, weil das Trikot natürlich gut erkennbar ist. Und dann hat natürlich dieserjenige das Problem, dass ihm alle hinterherfahren. Also ist es für den Weltmeister auch im Laufe des Jahres dann bei den Rennen relativ schwierig, unbemerkt vorne wegzufahren oder dem Feld zu enteilen, weil er natürlich
das Feld dann attackieren tut.
Ja, beziehungsweise das Loch zu fährt, nennt man das dann. Dann kommen die Helfer und fahren das Loch zu.
Verstehe.
Im Fachjargon.
Also Philipp, der aktuelle Weltmeister, der ja auch im vergangenen Jahr Weltmeister wurde, der hatte ja auch schon sein Pech mit diesen, kann man schon sagen, mit dem Fluch des Regenbogen-Trikots. Das war ja damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das gab ja den Klassiker-Herbst. Letztes Jahr war der Frühling ja im Herbst nach der WM und da gab es diese ganzen Klassiker hinterher. Und zum Beispiel Lüttich bei Sonja Lüttich, was ist da passiert? Da hat er zu früh gejubelt und dann ist gerade der Roglic an ihm vorbeigefahren, wenn ich mich da nicht total täusche. War das so, ne? Und dann hat er, glaube ich, auch noch seinen Sturz gehabt, oder war es nicht so?
Ja, genau. Stimmt.
Also der Fluch des Regenbogen-Trikots ist ein historisch interessanter Fakt. Ob das wirklich so ist, das müsste man mal jetzt dann sauber wissenschaftlich untersuchen, ob es den wirklich gibt.
Mhm.
Aber er wird auf jeden Fall so benannt. Interessanterweise, wir reden ja immer auch gerne über Frauen. Und also leider bei den Frauen,
zu wenig mit.
Wer hat eigentlich dieses Jahr...
Habt ihr eigentlich schon, apropos Frauen, darf ich mal eine Frage stellen? Weil ich höre ja auch gerne andere Podcasts. Ich höre natürlich auch euren Podcast, aber ich höre auch andere Podcasts. Und es gibt einen ganz bekannten Podcast von der Zeit, dieser Alles gesagt. Und was mich da ja unheimlich stört, ist, habt ihr schon mal eine Gästin gehabt? Und wenn, dann würdet ihr sie auch als Gästin bezeichnen oder würdet ihr sie als weiblichen Gast bezeichnen, oder?
Wir würden sie als Gast bezeichnen. Sehr froh sein, dass sie im Podcast überhaupt eingeladen wird.
Hattet ihr schon mal einen weiblichen
ehrlich.
Gast? Oder?
Ja, hatten wir schon mehrfach.
Eine Gästin.
Ich hatte schon mal eine Gästin.
Also mindestens einmal. Also wir bohren ja immer rum an anderen Gästen und also innen.
Ja.
Also weiblichen Gästen, und das wird auch bald wieder so sein. Ich kann das sagen. Ich bin in der Vorbereitung auf mit einer sehr, sehr spannenden Gesprächspartnerin. Es geht ums Thema, ein körperliches Thema, was wir alle viel zu selten in den Blick nehmen. Und sie hat wirklich Ahnung davon. Aber wer das ist, das verrate ich jetzt noch nicht. Vielleicht springt sie uns ja noch ab.
Okay.
Und GästInnen finde ich blöd. Ich habe mit Judith Arndt gesprochen, die ist ja Weltmeisterin gewesen, man erinnert sich vielleicht noch an sie, sie war eine große Radsportlerin, sie hatte eine sehr schwierige Aktion bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen, da hat sie eine öffentliche Geste gemacht, die für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Der Radsport landet ja immer in den Nachrichten, wenn es Dinge passieren, die eher unschön sind. Und sie hat dann also eine obszöne Geste in Richtung Verband gemacht, weil es das ist auch egal jetzt. Dadurch wurde sie einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Ja. Aber sie war eine große Radsportlerin, also hat eine riesen Karriere gemacht und war auch Straßenradsport-Weltmeisterin. Und mit der habe ich gesprochen vor ein paar Wochen und dann habe ich sie gefragt, wie war das eigentlich? Da sagt sie, dass dieses für sie war diese Weltmeistertitel und dieses Trikot tragen wirklich bei allem, was sie gewonnen hat. Sie war in ihrem Sport wirklich eine ganz große Nummer. War das Herausragende und auch das Rennen, diese WM bei den Frauen war das herausragende Rennen im Jahr, weil sie das Gefühl hatte, dass sie da das einzige Mal wirklich unter den gleichen Bedingungen der öffentlichen Wahrnehmung wie dabei war wie die Männer. Also sie hatten eigentlich ähnliche Aufmerksamkeit, Medien, Interviews, Übertragungszeiten und so weiter. Also standen ähnlich im Fokus wie die Männer. Und ich weiß nicht, du hast ja gesagt, du bist während des Frauenrennens angekommen. Wie war das denn dieses Jahr? War das auch eine große Nummer da in Belgien?
Ja, ich meine, das war auf jeden Fall, war da richtig was los an der Strecke. Und ich habe dann auch noch an einer Stelle, habe ich mich so ziemlich im Zentrum, habe ich da mich platziert mit meiner Kamera und habe gewartet. Da war richtig Stimmung, da war richtig was los. Ne? Und habe ja
Während
auch
des Frauenrenns.
während des Frauenrennens auch, ja, da war schon auch an den Anstiegen und so. Und also im Vergleich zum Tag, natürlich war bei den Männern später mehr los, aber es war auf jeden Fall gut besucht und war gute Stimmung und war ja auch ein spannendes Rennen. Also war auf jeden Fall Werbung für den Frauensport. Wenn man an der Strecke steht, es ist anders als beim Fußball, man muss sehr vorsichtig sein, wie man es jetzt formuliert, aber beim Radrennen, finde ich, macht es ja keinen großen Unterschied, ob die Geschwindigkeit jetzt einen Ticken langsamer ist oder so. Das ist ja in der Wahrnehmung gar nicht sichtbar. Und es
Ja.
ist war ein super spannendes Rennen und tolle Stimmung. Also ja, war richtig gut. Also
Ja, das lohnt sich auch nochmal den Sprint am Ende zu sehen. Ne? Da.
ja.
Marianne Voss war ja auch schon mal Thema. Sie ist ja leider, hatte keine Zeit für uns, aber sie war ja da auch in der Endverlosung. Das weiß David, hat ja die Ergebnisspalten durchgearbeitet und dann weiß er ja, dass es nicht ganz gereicht hat, um die Italienerin
Ja,
auf
leider
der
nicht, ne?
Zielgeraden noch zu
Leider nicht.
überholen.
Ja,
Ne?
sie war
Ja.
leider ja
Ja.
schon unheimlich oft Zweite, ne? Und ich weiß nicht, das haben wir, glaube ich, nicht zusammen gemacht, die Geschichte. Ich war ja mal bei Marianne Voss zu Hause, als sie noch bei ihren Eltern wohnte. Und da haben wir für die Tour damals eine Geschichte bei ihr gemacht. Und da hatte die wirklich noch so ein Kinderzimmer mit so Plüschtieren und so, ne? Und damals ist sie Cross-Weltmeisterin geworden. Und da war sie noch relativ jung und das war eine Riesennummer, als sie da Weltmeisterin geworden ist. Und dann haben wir so eine Homestory gemacht. Das war wirklich unglaublich. Und sie
Kann ich mich gut dran
hat ja
erinnern.
schon eine lange Karriere und ja, war, glaube ich, auch ziemlich frustriert, weil sie war in einer super Position in dem Rennen, war ja hinter den Italienerinnen und dann hat ja was war das, diese Longo oder was, hat ja den Sprinter
Ja.
angefahren, konnte dann aber irgendwie nicht mehr und hat dann signalisiert, dass es vorbei ist. Und es war eigentlich gar nicht optimal für die Italienerin, die dann relativ früh antreten musste. Und die Marianne Voss war eigentlich in optimaler Position, aber sie hat es nicht geschafft, vorbeizukommen. Also muss man sagen, die Italienerin hat wirklich den Sprint dann durchgezogen. Und Marianne Voss war so im Windschatten, hätte eigentlich die super Position gehabt, aber hat es nicht geschafft. Ne? Und dann insofern war
Hast du
es.
den Wind gespürt an dem Moment? Weißt du, wo der Wind herkam? Hast du das gespürt? Hast du es gesehen? Hast du den Finger in die Luft gehalten?
Nee, ich war dann auch da, ich war dann auch ganz woanders. Also letztendlich
Achso.
dieses Finale, man kann sich da ja nicht das ist so voll, man kann sich ja nicht gut bewegen und dann ist man meist an den Anstiegen, weil die dann zum Zuschauen spannender sind. Dann bleibt man an dem Anstieg und
Ist David eigentlich noch da oder weiß ich jetzt nicht? Schon eingeschlafen, wir wissen es nicht. Wir lassen es einfach laufen.
ja.
Ist er noch da?
Oh.
Da ist er noch.
Ja,
Achso.
ich
Okay.
bin noch da. Ich höre
Wusstest du eigentlich, dass der
zu.
Philipp auch schon mal bei einer Weltmeisterschaft mitgefahren ist? Also nicht auf der Straße?
Nein, Philipp.
Ich weiß nicht, worauf du jetzt anspielst, weil ich bin schon zwei Weltmeisterschaften gefahren.
Das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte nur eine.
Nee,
Stark. In welcher Disziplin?
Bei einer Mountainbike, also ohne Witz, ich bin wirklich mal bei einer Mountainbike-Weltmeisterschaft mitgefahren.
Wie kam das denn?
Ja, damals, als ich so, da war ich, weiß nicht, so 23, so weiß ich, war so 2000, so 99, 2000 oder so. Nee, Quatsch, warte mal, 88, nee, das war so ein paar 93 oder so, 93 oder so.
Ich wollte
Sind Sie
gerade
sicher, dass Sie
sagen.
als Zeuge aussagen wollen oder vielleicht doch lieber als
Nee,
Beschuldigter?
nee. Da bin ich in Belgien eine Mountainbike-Weltmeisterschaft mitgefahren. Ohne Witz. Ich bin allerdings
Krass.
ins Ziel gekommen, als es schon dunkel war. Und der Einzige, der da noch stand, war ein Freund von mir, der ausgestiegen war und geklatscht hat. Aber ich bin ohne Witz eine Mountainbike-Weltmeisterschaft mitgefahren. Cross Country. Und ja, und dann, worauf du anspielst, ist, dass ich mit dem Rudi, mit dem Blinden, bin ich in der, ja, bin ich die, ja, nee, das war, glaube ich, eine deutsche Meisterschaft. Das war nicht eine Weltmeisterschaft, das war eine deutsche.
Nee, ich meinte ich wusste nur von der
Ach so, okay, nee,
Mountainbike-WM.
genau. Das andere war eine deutsche
Nun,
Meisterschaft, genau. Eine deutsche Meisterschaft bin ich
ja.
auf der Bahn, genau. Da bin ich mehrfacher Deutscher.
Gunnar Sköld.
Ja, bin ich mehrfacher deutscher Meister geworden. Aber nur in den Disziplinen, wo keine anderen quasi angetreten waren oder so. Ja.
Gut. Ja. Ich werfe einfach jetzt Namen hier rein. Gunnar Sköld haben wir schon, wisst ihr noch,
wer
das
war, ne? Ja, genau.
Ja, ja, 2032 war der,
so,
glaube ich.
Jetzt, wann? Ich war ja selber auch auf der Strecke. Bevor
ja, das wollten wir jetzt mal hören.
Also ich habe gesagt, ich nehme den Podcast mal mit und werde mal mein Fahrrad, die Kette werde ich einmal reinigen und dann neues Öl drauf machen, nicht zu viel. Und dann bin ich mit dem Zug nach Leuven gefahren und habe Aufnahmen mitgebracht. Ich hatte die Gelegenheit, durfte die an einer schönen Veranstaltung teilnehmen, die zwei Tage vor dem Straßenwochenende dann auf dem interessanten Parcours, Teil des Parcours stattfand. Das war so eine große RTF letztlich. Und ich bin da hingegangen und habe mal geguckt, wie es ist, auf dem WM-Parcours zu fahren, den ich noch gar nicht kannte. Mhm. Wollt ihr euch das mal anhören?
Auf jeden Fall.
Ja, machen wir jetzt mal.
Ketten surren, Menschen plaudern, auf Flämisch vor allen Dingen, die Sonne scheint auf Leuven. Ich stehe am Fußballstadion des OHA Leuven und das ist in Flandern. Hier ist eine ziemliche Schlange auf dem Weg zum Fußballstadion an einem Donnerstagmittag. Das ist ungewöhnlich, denn hier darf man heute auf den Parcours der Radsport-Weltmeisterschaft auf der Straße. Das ist eine einmalige Gelegenheit, die komplette schwierige Stellen der Radsport-WM einmal abzufahren auf eigene Faust. Wetter könnte nicht besser sein, äußere Bedingungen. Und ich stelle mich jetzt hier einfach mal in eine Schlange, die viele hundert Menschen umfasst und die alle jetzt ihre Startnummer abholen wollen. So, jetzt stehe ich hier zwischen blauen Pissoirs aus Plastik und einem aufgepumpten Startzielbogen mit einem Weltmeister-Trikot tragenden Fahrradfahrer, der unbekannt ist. Ich habe noch mal ungefähr 2 Liter Kaffee gerade abgelassen, bevor es auf die Strecke gehen kann. Das geht jetzt los. Die Sonne scheint weiterhin. Wind kommt von irgendwo. Es ist auf jeden Fall Wind da. Mal sehen, wie sich das gleich hier außerhalb der Stadt Leuven damit gestaltet. Ich stehe am Huldenberg. Der Huldenberg war nicht ganz einfach, es war ziemlich steil, da knubbelte es sich. Bis dahin bin ich in einer riesigen Gruppe mit Flandriens zunächst gewesen, dann wurde die Gruppe immer kleiner, dann war ich allein, dann habe ich wieder jemanden gefunden. Jetzt bin ich wieder alleine gerade und muss gleich wieder ein Hinterrad finden. Aber ich bin ehrlich gesagt sogar fast schneller als ein Großteil der Mitfahrer, weil ich natürlich für meinen Podcast unterwegs bin. Hier wird aufgebaut, stehen Jupiler-Bier-Zelte und auch Wagen, die noch nicht geöffnet sind. Schade, sonst hätte ich mir jetzt eins gegönnt. Bargeld habe ich in der Tasche. Jetzt stehe ich an der Moskestraat. Das ist ein ziemlich fieser Berg. Kannte ich bislang nicht. 530 Meter lang und wird immer steiler und vor allem ab der Mitte ist Kopfstein. Ziemlich grobes Kopfstein. 17% oder 18% in der Spitze. Das ist ziemlich hart. Mal gucken, was hier die Leute hier am Rand denken. Did you just ride up here?
What's that?
I'm doing a podcast piece. Did you just ride up here?
We did.
How'd you like it?
Oh, you know, it's so I compared it to the Via Salviati climb in Firenze. This is harder. This is harder for sure. So. I think this is as hard as anything in, you know, in Flanders, in West Flanders.
Okay, so it paid to come here.
Yeah.
Where you guys from?
The United States.
Where about?
North Carolina.
All right. Just came here for the world?
Just came here for worlds and to see our good Flemish friend.
All right. So enjoy the rest of the day.
Thank you very much.
Bye-bye. Stehe ich hier an der Bekestraat. Das ist die Straße, über die ich gerade hochgefahren bin. Ich habe versucht, Atmosphäre aus dem Trikot aufzunehmen. Vor mir waren 2 Autos und davor ein Fahrradfahrer, der ziemlich langsam war. Und dahinter hat es sich gestaut bei ungefähr 13-14% Steigung und Kopfsteinpflaster mit Sand bedeckt. Ziemlich glitschig, ziemlich rutschig und ziemlich langsam. Wenn man bergauf so eine Steigung fährt, dann muss man da schon fast schon Glück haben. Bei allem fahrerischen Können, dass man als Hörer von 101 Dinge, der ein Rennradfahrer
wissen muss, als Podcast hat, muss man trotzdem hin und wieder mal überlegen, dass man auch Glück braucht, um in den Pedalen oder in der Vertikalen zu bleiben. Der Wind fegt, hier steht ein Esel, der hat sich auch wegen Wind hinter einer Scheune versteckt. Der kommuniziert mit einer Ziege und vor mir fahren wir wie üblich hier hunderte von Rennradfahrern vorbei. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich noch einen Windschatten finde. Belgische Waffeln und Dixie-Musik, dazu isotonische Getränke, Riegel und Orangen, Kopfsteinpflaster, man hört die Schritte. Ja, wir stehen hier jetzt mit mir, wir, also das königliche, kaiserliche oder herrschaftliche Wir, stehen jetzt hier am Halbmarkenpunkt, also 50 Kilometer sind absolviert auf dieser Strecke des Straßenrennens der Weltmeisterschaft. Und die Sonne scheint immer noch, der Wind ist immer noch da, konstant, weht er mir gerade ins Gesicht. Und die Stimmung ist gut hier. Man braucht hier unheimlich viele Gänge und verschiedene Fahrweisen an diesem Tag. Es ist kein einfacher Parcours. Das kann man sagen, wenn man hier schnell fahren will, dann muss man das Spektrum der Gänge schon ausreizen. Und auch fahrerisches Können ist gefragt, sich einteilen, erholen vor allen Dingen. Denn es geht immer wieder hoch und runter, dann geht es flach gegen den Wind. Der Wind dreht, man hat Rückenwind, Gruppen fliegen auseinander, Gruppen finden wieder zusammen. Das, obwohl das hier nur eine Touristiktour ist, also man ja, ist fahrerisch gefragt. Ich kann mir vorstellen, wenn man das hier mit richtiger Geschwindigkeit fährt, dann muss man ordentlich Körner lassen. Aber ich freue mich vor allem auf Estella in Löwen, sofern es denn zeitlich drin ist. Ja, was wir hier hören, darf natürlich nicht fehlen bei einer Weltmeisterschaft. In Flandern. Es handelt sich um die sogenannten Kasseien, also das Pavé. Vor mir fährt jemand klugerweise rechts auf dem Schotter neben dem Pavé. Das ist also hier aber relativ glatt, ein Kopfsteinbelag in einen Wald hinein. Sehr romantisch. Links und rechts säumen ihn, ich glaube Birken sind das, aber damit kenne ich mich nicht aus. Und wir nähern uns wieder Löwen. Es geht jetzt also mit der letzten Power nochmal in die wunderschöne Altstadt von Löwen, wo dann irgendwelche Medaillen wahrscheinlich auch die Jedermänner erwarten. Himmel ist übrigens inzwischen zugezogen. Es wird grau und herbstlich, aber die Temperatur ist noch etwas höher als in den bitteren Monaten, in denen normalerweise die Klassiker gefahren werden.
Where are you from, actually?
From Belgium in Lommel.
I live in Lommel, okay. Limburg. Yeah. So it was clear for you to come here because it's the world, or why did you attend?
Yeah, absolutely. Trip? I'm studying in Leuven, so yeah, it's a unique chance to see the road race from the man and from all the women. And yeah, of course, this was a once in a lifetime, so it was worth it.
Okay. Yeah. What? How much did it hurt today?
Yeah, a little bit on the Smeijersberg and the Molske start, of course, that was very hard. But for the the rest of the race, of the roads were, yeah, okay.
You look okay.
Yeah, I'm fine. there was a lot of wind today, but I really enjoyed it. So the atmosphere was fantastic today, so yeah.
Did you go with friends or by yourself?
Yeah, with three friends of me.
They're not here yet?
Yeah, they're waiting over there.
Okay,
so, yeah.
So they're waiting for you.
Yeah,
okay.
Yeah,
you're wearing the national colors, how come?
Yeah, the special time, I thought, yeah, it's a good time to wear it, so yeah.
Even the socks are
Of course, yeah, full option.
So did you know about the climbs before? Had you done them before?
And, in June I did also the Flandrielus, like I said here, but yeah, today it was a little bit less cars, less traffic, so it was nice.
Jetzt bin ich schon wieder am Bahnhof in Löwen, das ist alles super gelaufen. Vor mir sehe ich schöne alte Fassaden, alte Hotels, tolle Stadthäuser. Alles ist voll mit Regenbogenfarben. Jetzt ist es aber genug Zeit noch, um 1 bis 25 Stella zu trinken. Denn der Durchschnittsspeed war gar nicht so schlecht. Gut genug für einen kurzen Besuch im Brauhaus.
Ja, schön, Tim. Dann bist du da also mal die Strecke gefahren. Wie war's?
Ja, super. Also ich muss sagen, das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Also erstmal war das schön, wieder eine Startnummer am Lenker zu haben. Das hat man in den letzten Monaten oder fast 2 Jahren nicht allzu oft gehabt. Auch wenn es kein Rennen im eigentlichen Sinne war, bin ich es trotzdem irgendwie so gefahren. Ich habe die ganze Zeit Leute gefunden, die auch so gefahren sind. Ich hatte am Anfang so die ersten, weiß ich nicht, 40 Kilometer war einer, der war auch wirklich richtig, richtig stark. Und der ist mir dann irgendwie nach dem 5. oder 6. Beklimming, wie das da heißt, also Hügel, weggefahren. Aber der hat mir nach irgendwann mal hat er mir nach hinten den Daumen hoch gezeigt, weil er gar nicht gedacht hat, dass ich noch dranbleiben kann. Also da war ich ganz geadelt. Der sah nämlich wirklich, das war sicherlich ein Lizenzfahrer, ganz gute Klasse. Und das war schön. Insgesamt war es eine tolle Stimmung. Und dann habe ich auch etwas gesehen, was mich wirklich nochmal zum Nachdenken gebracht hat. Ich bin vorher, stand ich ja da in der Schlange, auch viele wirklich ja, passionierte Rennradfahrer, kann man ja sehen. Ich stand an den Verpflegungspunkten, ich bin mit Leuten in der Gruppe gefahren und ich kann sagen, ich würde sagen, mindestens 3/4 hatten keine rasierten Beine. Philipp.
Ja, das kenne ich so ein bisschen. Also aus Holland, Belgien, man muss halt sagen, dass in den Ländern, so Holland, Belgien, ist Radsport Volkssport. Und wenn es Volkssport ist, dann hat man nicht nur wie bei uns mittlerweile diese schicken, stylischen jungen Leute, die alle toll aussehen, sondern da hat man einfach, also ich sag mal, so, weißt du, so ein unrasierter David Corsten steht da an der Rampe, ne? Und dann denkst du nach dem Motto, der hat ja nichts drauf, ne? Aber dann macht er seine Strava-App an, ne? Und dann siehst du ihn am nächsten Hügel, siehst du den nie wieder, ne? Und also da kannst du nicht nachgehen, ob da jemand rasierte Beine hat oder nicht, ne? Sondern das ist Volkssport da, ne? Und da gibt es Leute, wie bei den Randonneuren, da gibt es ja auch viele, die nach nichts aussehen, aber wirklich ein ganz schönes Pfund treten können, ne? Und das ist, also das kenne ich von Holland, Belgien, das ist, da gibt es viele, die einfach aufs Rad steigen und fahren und sich nicht so um diese ganze drumherum scheren, so, ne?
Und was ich noch bemerkenswert fand, war diese schiere Menge an Menschen, die an einem Donnerstagnachmittag aufs Rennrad steigen, mitten in der Stadt und dann einfach mal so 4-5 Stunden oder so, manche waren ja auch länger unterwegs, dann den Parcours da abspulen, das fand ich schon bemerkenswert. Ich konnte mir das ehrlich gesagt in Deutschland überhaupt gar nicht vorstellen. Ich weiß es jetzt nicht. Ich, das ist vielleicht überbrückend, um zu sagen, Philipp, du warst ja dann, du hast dich da ja genauer umgeschaut. Ich fand das wirklich auch krass, wie die Stadt Löwen, die ja super schön ist. Du kanntest sie, glaube ich, vorher noch nicht, bevor du da warst, oder?
Nee, ich weiß nicht, ob wir da mal irgendwann im Rahmen von irgendwelchen Geschichten mal waren oder mal übernachtet haben
aber
oder
das ist so. Ja, also aber das so ist so eine klassische. Also ich fand es nur, um das zu Ende zu bringen, ich fand das wirklich erstaunlich, wie durchgeschmückt und für dieses Fest sich die als Bühne bereit gemacht hatte, die Stadt. Ich, an dem Donnerstag, das finde ich total schade. Ich bin an Schulen vorbeigefahren. Also ich war ein bisschen in Hektik, weil ich der erste Zug war, den habe ich verpasst, deswegen war ich ein bisschen später als gedacht da. Und dann bin ich an Schulen vorbeigekommen, wo die wirklich so auf dem Pausenhof draußen vor der Schule hatten die so Programm. Die sind dann in Fahrradtrikots unterwegs gewesen. Es gab Regenbogenflaggen und so weiter. Die haben da irgendwelche Fahrraddinge-Aktionen gemacht. Also man konnte merken, dass die ganze Stadt das Thema hatte. Und das fand ich schon wirklich, ja, cool. Das war wirklich so, dass man, eigentlich habe ich gedacht, das wäre cool, da jetzt das ganze Wochenende zu verbringen. Habe ich leider nicht gemacht, hatte andere Termine. Aber du warst da, Philipp. Wie war das denn?
Ich war da. Ich war leider auch nur, wie gesagt, so anderthalb Tage da. Ich habe ein paar ganz nette Jungs getroffen, die aus, ich glaube, Estland kamen die. Und da muss wohl auch ein estländischer Fahrer oder so dabei gewesen sein. Und die studierten in München und sind mit dem Zug dahin gefahren und waren so ein paar Tage da. Da hätte sich echt ein Ausflug gelohnt. Also ich habe auch von vielen hinterher gehört, ach, wäre ich mal hingefahren so, weil das ja ist ja für uns jetzt ist ja wirklich nicht weit dahin. Ne? Ich hatte da noch an dem Sonntag, war so eine Sonntagszeitung, da war Wout van Aert auf dem Titel im Sportteil, alles Berichte. Und im Vergleich hier die Rheinische Post in Düsseldorf, als Toni Martin diesen Weltmeistertitel geholt hat, da war im Sportteil eine DPA-Meldung, also quasi einfach abgeschrieben. Ne? Und das wäre in Belgien, ist das eine Riesen, wenn da einer Weltmeister wird, dann ist das eine Riesennummer. Ne?
Eine Riesennummer war ja auch die Feier für Julien Alaphilippe, obwohl er Franzose war und die Belgier ein bisschen enttäuscht waren mit ihren Helden, aber der hat ein ganz gutes Forum da bekommen auf dem Marktplatz oder wie heißt das da?
Ja.
Hast du das gesehen?
Ja,
warst, ich, du da, warst du da?
Ja, nee, das zum Marktplatz habe ich dann auch, weil ich hatte meinen Wagen woanders stehen und hatte, ich habe ja da mit drei Kameras hantiert und war dann auch am Ende dieses Tages war ich richtig fertig, ne, weil ich habe da fotografiert und dann, das ist ja so, um sich da einen guten Spot zu sichern, musst du, die Leute sind morgens schon an die guten Kurven da, an den Anstiegen gegangen. Da standen morgens schon die Leute, haben sich diese Stellen blockiert. Und dann hatte ich eine gute Stelle gefunden, wo ich auf so einem ganz kleinen Elektrokasten stand und gefühlt stand ich 3 Stunden auf diesem Elektrokasten, konnte mich da nicht wegbewegen. Hab dann irgendwann neben mir ging so ein Fenster auf, da habe ich die irgendwann nach einem Glas Wasser gefragt. Der war ein bisschen sauer, weil ich den, glaube ich, die Sicht genommen habe und dann auch noch ein Glas Wasser haben wollte. Hat er aber gemacht. Und ja, also das ist unglaublich gewesen, also wirklich. Also
du warst in der Stadt.
Ich war genau, ich war in Leuven selbst und genau, man muss sich dann einfach entscheiden, weil man kann nicht alles machen, wenn man nicht auf so einem Motorrad da rumfährt, dann kann man einfach, ist man da nicht so richtig mobil. Ich hatte jetzt auch keine Akkreditierung, weil ich nicht wusste, ob ich es mache, ob ich es nicht mache und so, und dann war auch klar, du kannst nicht zum Start da irgendwo sein und dann kommst du nicht mehr in Ort und so, deshalb habe ich gedacht, ich brauche keine Akkreditierung, aber die hat dann doch schon natürlich Vorteile, dass ich ein bisschen auf der Strecke frei bewegen kannst, was ich dann nicht so konnte. Aber nee, am Marktplatz war ich nicht, weil du sagtest ja, Alaphilippe, klar, die haben den super gefeiert. Und ich glaube aber, die waren auch saufroh, dass es zumindest nicht Mathieu van der Poel war. Ne? Weil ich habe ja da ganz lange gestanden. Ich habe heute noch so ein kleines Video geschnitten, wo ich nur die schönsten Sequenzen von den Fans zusammengeschnitten habe. Das ist nur so 1,5 Minuten. Aber das war ja wirklich unglaublich. Wir haben ein so ein Ding gemacht, da sind hunderte Fans runtergegangen in die Hocke und haben dann gesungen, sit down if you hate Mathieu. Sit down if you hate Mathieu. Und dann stand up if you love Van Aert. Stand up if you love Van Aert. Und ich sag mal so, die waren nur heilfroh, dass es nicht Van der Poel geworden ist oder irgendjemand anders. Und da ist Alaphilippe, ist ein bisschen neutral, ist ein Franzose. Und dann war das eine ganz gute Lösung. Und er ist ja auch wirklich ein Männerrennen gefahren. Er hat es ja wirklich nicht durch Glück oder irgendwas gewonnen, sondern er war wirklich der stärkste Fahrer. Der Thomas Vöckler, das ist der Coach, ein ehemaliger, auch so ein ganz, ganz interessanter französischer Charakter, der jetzt der Nationalcoach ist bei den Franzosen. Und der hat ihm ja wohl, im Vorfeld haben die natürlich ausgiebig diskutiert. Und er hat ihm noch gesagt, da war wohl die Maxime, schon deine Kräfte und setz alles in eine Attacke. Das hat ja auch Tom Pidcock gesagt. Er hat gesagt, das Rennen ist so schwer, da kannst du einmal attackieren und dann musst du richtig attackieren. Ne? Ja, der Julien Alaphilippe hat halt 3-mal attackiert und bis er dann weggekommen ist und dann war es immer noch eine frühe Attacke. Da hat er immer noch, glaube ich, 17 Kilometer gehabt bis ins Ziel. Insofern hat er es so verdient, dass auch die belgischen Fans, die sich auch wirklich auskennen mit Radsport, gar kein Argument mehr hatten. Also da war klar, das ist verdient und da kann man jetzt auch nichts mehr dran rütteln.
Jetzt muss man mal sagen, so Fahrertypen, das hatten wir eben angesprochen. Ich würde den David auch, da sehe ich den eher nicht auf diesem Parcours, muss ich sagen. Ich habe den Parcours hier nochmal aufgerufen vor mir. Das ist so bissig, das geht nur hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter, aber nicht lang hoch und runter, sondern immer so 30 bis 50 Höhenmeter. Ja? So,
wie bist du denn klargekommen auf dem Parcours?
Ich bin da gut klargekommen. Ich kann das jetzt sagen, ich bin ungefähr, obwohl ich einige Stehpausen und Aufnahmepausen gemacht habe, mich 30er Schnitt da gefahren. Das fand ich jetzt persönlich nicht so schlecht, auf 100 Kilometer. Und da war ja Wind ohne Ende, habt ihr ja gehört. Da musste man wirklich sehr viel mit den Gängen spielen und auch gucken. Gruppen waren schwer zu haben, weil da war halt nicht, es waren nicht viele Leute schnell unterwegs, deswegen konntest du nicht lange warten. Einmal habe ich mich kurz fallen lassen, um eine Gruppe zu von hinten 2-3 mitzunehmen, die ich dann aber bis zur nächsten und dann am nächsten Hügel bin ich dann wieder schneller gewesen. Also da muss man ein bisschen gucken, es war ja kein Rennen. Aber ich bin ja ganz gut klargekommen, das war eigentlich sowas für meinen, ich würde sagen, für meinen doch eher unsteten Charakter war das eine gute Nummer.
David, Moment mal, aber warum siehst du mich denn da nicht? Weil es um Radrennen geht, oder?
Ja. Ganz einfach. Also ich sehe dich. Wir müssen aus David erstmal noch ein. Wir müssen erstmal gucken, welcher
Fahrradtyp David ist. Hat David denn ein Rennrad oder hat er nur die Strava-App bisher, oder?
Na, das kommt ja noch. Das kommt ja noch alles.
Lieferengpässe.
Ja, das können wir vielleicht in der Abmoderation hier noch machen, was wir da geplant haben. Aber Philipp, du warst jetzt da, darüber möchten wir ja noch kurz sprechen. Du hast das eben schon erzählt, du hast da mit drei Kameras gefilmt oder du hast drei Kameras dabei und hast auch gefilmt. Und ich sehe jetzt immer öfter, weil ich Abonnent der ersten Stunde bin, auf deinem YouTube-Kanal immer wieder auch mal Videos, die du erstellst. Erzähl doch mal ein bisschen, was ist das denn jetzt für eine neue Idee?
Ja, das ist eigentlich so ein bisschen entstanden durch einen Freund von mir, den ich auch heute Abend getroffen hatte, der eigentlich in den USA lebt. Und der hatte mich so ein bisschen animiert, sagte immer so zu mir, du erlebst so viel, du hast so ein ganz interessantes Leben, du kommst immer rum, film das doch auch mal. Und der hat mich da so ein bisschen belatscht und ich muss sagen, ich habe eigentlich schon lange so ein bisschen im Kopf gehabt, dass ich immer dachte, es würde mir Spaß machen, so mit Fotos, wenn wir Reportagen machen, so wie mit dem Tim für Tour oder für Magazine, dann muss man ja auch in Fotos Geschichten erzählen, so eine Reportage. Aber mit Film kann man ja noch viel besser erzählen. Man hat Ton, man hat bewegte Bilder, aber es funktioniert ganz anders. Und ich habe einfach so ein bisschen den Spaß dran gefunden. Das kam auch übers Segeln. Ich habe eine Segeltour gemacht und habe da einen Film drüber gemacht. Und dann habe ich halt jetzt auch gesagt, komm, wenn ich jetzt diese Sachen mache, dann filme ich das auch. Und das ist einfach im Moment so ein, ich habe das jetzt ein paar Wochen gemacht. Es ist so ein Spaßprojekt und ich weiß nicht, wie das weitergeht. Aber im Moment macht mir das Spaß und ich mache das. Und kriegt da auch ganz nette Resonanz und ja, so ist das.
Also Traumjob-Influencer, inspiriert durch deine jetzt erwachsenen Töchter?
Nee, das ist eher das Gegenteil. Also da bin ich eher, habe ich fast schon Redeverbot, was das angeht, weil das könnte mit meinen Töchtern, nein, alles gut. Aber da kann es schnell mal passieren, dass da so ein bisschen dieser Fremdschämenfaktor kommt. Aber ich versuche authentisch zu sein. Ich will auch nicht, ja, ich bin ja kein Influencer, ich bin auch nicht der Typ, also so gut Produkte an den Mann bringen, wie ihr beide das könnt, ja,
mega fünf.
Manchmal Produkte bringen wir denn hier an den Mann? Also,
nein, aber ihr
wir
seid
haben
da
natürlich
Frau, an die Frau.
An
also Kryptowährungen Menschen. Sind auch was für Frauen.
Genau.
Das ist richtig.
Aber Philipp, ich wollte auch nochmal sagen, es ist wirklich, das ist ja wirklich, wenn man die WM nochmal nacherleben möchte, dass diesen Aspekten der Sport, wir können jetzt die ganze Zeit über Attacken reden und über Taktik oder so, aber was für eine Atmosphäre das hat, da fand ich deinen Film jetzt echt richtig cool. Und das Gleiche von der Vuelta, da hast du die Veranstaltung, den Charakter von der Veranstaltung eingefangen. Auch da wäre ich jetzt am liebsten nochmal hingefahren, als ich das gesehen habe und hätte einfach mich da am liebsten einfach nur hingestellt und hätte das so eingesaugt.
Du bist auch nur weich geworden durch den Satz, die Vuelta ist der SC Freiburg der großen Landesrundfahrten, ne? Im Vergleich, dass die Tour de France vielleicht der FC Bayern München ist, ne?
Genau. Ja, nee, das ist schon echt, also da würde ich auch unseren HörerInnen empfehlen, da mal einzuschalten.
Ja, ich bin halt relativ nah dran. YouTube. Wenn man da fotografiert, ist man halt so mittendrin. Und ich meine, das, was man in der Berichterstattung auf Eurosport oder diese GCN oder so bekommt, das ist ja immer relativ an den Sport gekoppelt. Natürlich auch da total professionell informativ, aber ich bin halt da so in diesen Menschenmengen und da kriegt man so andere Eindrücke, vielleicht die Stimmung so ein bisschen hautnah und genau, das ist halt was ganz anderes, aber es ist ja dann auch nicht 6 Stunden original, sondern es sind dann nur ein paar Minuten zusammengefasst und genau, das ist, glaube ich, ganz nett, ja.
Also Tipp auch hier an unsere HörerInnen, das mal zu abonnieren, den Kanal von Philipp Hümpendahl bei YouTube gibt es die Sachen.
Und das Buch zu kaufen, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss.
Das gibt es ja immer noch, ne? Und jetzt auch bald in neuer Auflage habe ich da so
Woher weißt du das?
Das hat mir ein Vögelchen gezwitschert.
Gibt's schon wieder eine Auflage?
Also erstmal, wir suchen einen Mitarbeiter, hat zumindest Facebook heute geschrieben, also zumindest angeboten, dass wir eine Stellenanzeige schalten mit unserem Facebook-Profil. Wenn ihr das noch nicht kennt, surft mal rein, guckt euch mal unser Facebook-Profil an. Ja,
unseren sehr aktiven Facebook-Kanal.
Und das nächste ist, heute bekam ich Nachricht vom Verlag Bruckmann. Schöne Nachrichten, also vor Jahresende, die Bestände haben sich jetzt also geleert. Das ist die zweite Auflage, ist dann gefinished. Und dann wird nochmal eine dritte Auflage. Und jetzt die große.
Wie ist das eigentlich mit den Copyright-Rechten für mein Foto mit den rasierten Beinen? Kriege ich da auch nochmal ein drittes? Das kriege ich eigentlich zum dritten Mal kein Geld dann, oder?
Genau.
Ich habe jetzt
dreimal null Bliff, null Bliff, null.
Zweimal kein Geld. Kannst dich hinten anstellen. Du hast ja heute sehr, du hast ja heute wirklich, ich will jetzt nicht sagen, wie viele Leute das hören, aber du hast hier wirklich sehr schöne Werbung bekommen.
Ja, ja.
Für dein, also wenn das, wir können das auch wieder rausschneiden, oder, David? So, und das nächste ist, also das kommt. Ich wollte noch was anderes sagen. Ich habe ja dieses Schlüsselerlebnis in Bad Wildungen gehabt und werde aller Voraussicht nach diese Woche noch ein zweites Mal nach Bad Wildungen fahren und alles wird wieder gut.
Und du startest einen Spendenaufruf oder was für die, damit du deinen Wagen zurück auslösen kannst? Ne?
Nee, ich habe eben einen Anruf bekommen aus Bad Wildungen, beziehungsweise einem benachbarten Ort, den ich vergessen habe, dessen Namen ich vergessen habe. Und ich ist alles jetzt abholbereit. Ich kann also jetzt dorthin fahren. Wahrscheinlich fahre ich mit dem Fahrrad, zumindest einen Teil der Strecke, und werde das Auto wieder abholen. Das ist also bald alles wieder gut.
Um das aus der letzten Episode dieses Podcasts nochmal aufzulösen, also den Anfang der Geschichte nochmal nachhören ruhig. Und also das Auto ist wieder da, abholbereit.
Das ist gut. Wir sind beruhigt.
Das ist schön. Ne?
Ja, ja.
Also das ist ein Happy End.
Ja.
Happy so, End. Ich wollte jetzt zum Schluss, wenn wir mal zum Schluss kommen, wir sind jetzt schon hier bei fast 50 Minuten. Oh. Wir haben das eben angedeutet, Rennrad. Ne? Der Philipp hat gefragt, hat der David denn ein Rennrad? Und also, ja, ich habe ein Rennrad mir mal vor Jahren, bestimmt fast 10 Jahren oder so, bei so einem Auktionshaus im Internet ersteigert. Und ich weiß aber gar nicht, was das ist. Das ist einfach dunkelgrün und ich wollte halt ein Fahrrad haben und irgendwie ein Rennrad und damit so ein bisschen durch die Stadt fahren oder auch mal ein bisschen so außerhalb. Habe ich dann natürlich nie gemacht. Also durch die Stadt bin ich schon ab und zu gefahren, so ein, zweimal im Jahr, wenn schönes Wetter war. Ich weiß aber nicht mal, was das für ein Rad ist. Und jetzt war die Idee für eine der nächsten Episoden, mal hier zu so einem Rennrad-Expertenladen zu gehen und zu sagen, guckt euch das doch mal an, was ist denn das eigentlich für ein Gerät? Steht gar nichts drauf, könnt ihr das trotzdem rauskriegen? Baujahr, Marke, weiß ich nicht. Ich habe da schon mal den Rahmen schweißen lassen müssen, war mir einfach irgendwie kaputt gebrochen. Bräuchte aber auch so ein bisschen neue Sachen, Reifen und so Lenkerband und so, kann man alles.
Und das soll jetzt die Crowd bezahlen, oder was?
Das soll die Crowd nicht bezahlen, das soll einfach eine Reportage werden bei Experten, die mir da helfen, mal zu eruieren, was das eigentlich für ein Gerät ist.
Das finde ich aber eine wirklich Jahren schöne nicht Idee. Nutze.
Schöne Idee. Ja, das ist ja so ein Thema, was viele mal haben. Also mein Bruder hatte auch so ein altes Rad von früher im Keller und hat das sich dann auch irgendwann wieder so zurecht machen lassen. Manche machen da ja dann auch so ein bisschen so ein stylisches Stadtrad draus oder so. Aber das ist eine gute Idee, ja.
Da wird mir jemand einfallen, David. Philipp, ich glaube, du weißt auch, bei dir in deiner Heimatstadt könnte man, glaube ich, da fündig werden mit so einem, ist ja eher so ein Rad für Leute, die auch gerne mal.
Ja, wenn ihr euch irgendwelche schicken Mützen aufsetzt, könnt ihr da mit Sicherheit mal nach Düsseldorf kommen und werdet hier fündig. Da gibt es einiges hier in Düsseldorf.
Sagt der Influencer, der YouTube-Influencer Philipp Hümpendahl, der von Schleichwerbung nichts versteht. So, schön mit euch, Tim, Philipp. Wir schließen mal für heute die Kanäle. Und sagen bis nächstes Mal. Ich mache jetzt mal das Outro an und sage gute Nacht.
Danke euch.
Ciao, ciao.
Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour? Dann kannst du ja mal nach dem Buch schauen. Das gibt es natürlich in gedruckter Form und als E-Book vom Verlag Bruckmann. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Überall, wo es Bücher gibt. Also im Handel und im Internet.
Finisher, bravo!
Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.